Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Episode 133, lieber Defner. Und es ist der 1. Dezember und wir wollen eine Adventskalenderfolge unseren Hörerinnen und Hörern schenken. Und schon mal, weil man an der Börse in die Zukunft schaut, wie du uns immer so schön sagst, alle 24 Türchen öffnen und hinter jedem Türchen ist eine Frage und die wollen wir beantworten heute.
Ja, und ein kleiner Rückblick sei aber auch noch gestattet an der Börse, ausnahmsweise, weil es der beste November in der DAX-Geschichte war, plus 15%. Wie gesagt, sowas gab es noch nie, solch ein November.
Also ein November. Das war der beste Monat seit April 2009, da ging es schon mal mit dem DAX um 17% nach oben. Und naja, gut, ja, 15% ist schon ein Ding.
Ist schon ordentlich, nachdem der Oktober ja aber ziemlich
mies war. Der Oktober war rot und der November war schwarz. Sind wir gespannt, was der Dezember bringt. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern wir wollen heute mal all die vielen netten Fragen, die wir bekommen haben, beantworten. Und man muss wirklich sagen, also ja, Wirtschaftspodcast@welt.de, was da an netten Sachen eingegangen ist. Es gab zwei etwas flapsigere Anmerkungen, aber sonst wirklich so waren die Leute der Dankbarkeit und des Lobes.
Das ist
und
toll.
Mich macht das immer stolz, aber auch eine gewisse Verantwortung, die man da spürt, wo man denkt, so, ups, okay.
Ich war auch total angerührt, ehrlich gesagt. Freitagabend habe ich mich so abends hingesetzt aufs Sofa und habe erstmal die ganzen Fragen durchgelesen. Und du hast sie dankenswerterweise dann strukturiert noch in einer nächtlichen Arbeit, dass wir das alles so ein bisschen ordnen dann auch in spezielle Themengebiete, dass es nicht total eine lose Blattsammlung ist. Und ja, wir versuchen es einfach so ein bisschen der Reihe nach abzuarbeiten, diesen Adventskalender, soweit wir denn kommen. Und ich war auch wirklich, die Menschen vertrauen uns sehr und das bringt sehr viel Verantwortung, ja. Und vielleicht müssen wir immer noch öfter auch vor dieser Folge sagen, dass alles, was wir hier wiedergeben, Meinungen sind und all das, was wir an irgendwelchen Anlageinstrumenten vorstellen, dass all das Ideen sind. Ja, wir sagen es ja immer wieder, eigentlich fast in jedem Podcast.
Es sind keine Kauf- oder Anlageempfehlungen. Es sind wirklich nur Ideen, die wir haben und man kann die Ideen mal wägen und überlegen, ob man vielleicht die eine oder andere Idee sich mal anguckt und vielleicht auch macht. Aber wenn man das macht, macht man das auf eigenes Risiko und das müssen wir jedes Mal wieder sagen. Und wir können hier nicht für etwaige Verluste gerade stehen, genauso gut wie wir ja auch nicht sagen, die Gewinne werden an uns auch überwiesen. Also weder das eine noch das andere, es sind halt wirklich nur Ideen und das muss man nochmal sagen.
Und wir prüfen unsere Informationen nach bestem Wissen und Gewissen. Vieles kommt aber auch spontan in so einer Diskussion dann immer wieder aus dem Bauch. Das wird auch heute so sein, weil man hier nicht alles geskriptet hat, sondern wir uns spontan unterhalten und manches auch aus Erinnerung kommt. Und wir machen auch keine Rechts- und keine Steuerberatung, auch weil immer wieder viele Steuerfragen kommen. Wir werden es ein bisschen anschneiden heute, aber das sei alles mal zum Anfang gesagt und das gilt für jede Folge und immer wieder hinters Ohr schreiben und man muss sich letztendlich seine eigenen Gedanken machen und dazu wollen wir erziehen und euch dazu bringen, dass ihr eben selbstverantwortlich diese eigenen Entscheidungen trefft, diese Anlageentscheidungen und euch Gedanken um euer Portfolio macht und nicht sagt, jetzt muss ich es aber erst dem Defner und Chapitz schicken und das genehmigen lassen hier so.
Ja. Obwohl wir haben auch ein paar Depotvorschläge, da gibt es ja viele Menschen, die machen das sehr wichtig, ganz kleinteilig und sagen dann, soll ich 20 ETFs oder 100 ETFs oder keine Ahnung, was die Menschen haben. Auch da werden wir heute Antworten geben, wie viele ETFs denn überhaupt sinnvoll sind, zusammenzupacken. Und es gab auch viele Fragen nach persönlichen Sachen, wie viele Aktien der Defner hat. Deswegen wird es heute wahrscheinlich auch eine Folge, wenn der Defner seine ganzen Aktien immer runterbetet, die Stunde überschreiten.
Nein, das war ja nicht die Frage, dass ich sage, wenn die Frage mal kommt, könnte man mal drüber nachdenken. Es war nur die Frage, wie viele ich habe. Ich kann auch die größten Positionen wegen mir verraten. Sonst können wir mal eine Sonderfolge machen, ja, so, wenn ich alle vorstellen sollte. Auch das kommt doch, aber wir besprechen auch ein paar Einzelaktien. Für die Aktienliebhaber ist also was dabei, für die ETF-Liebhaber ist was dabei. Und
es gibt einen Emerging Markets ein ETF für Emerging Markets, der nach ESG-Kriterien. Es gibt da einige und da habe ich mal einen rausgesucht. Das ist wirklich relativ schwierig, da einen zu finden, der auch wirklich gut ist. Das muss man bei all diesen ETFs mal gucken, wenn es diese nach grünen oder nach Nachhaltigkeitskriterien sind, muss man immer bei jedem ETF genau nachgucken, was verbirgt sich dahinter. Und da hat er einen Hörer gestärkt, hat mir einen Vorschlag geschickt und da dachte ich so, warum ist da Südafrika so hochgewichtet und anderes ganz klein? Also wirklich, es ist Man muss da wirklich, gerade bei diesen neuen Sachen muss man genau darauf gucken, weil es da keine Standards gibt. Auch darüber werden wir heute reden.
Also die Fleißarbeit hat wieder Kollege Chapitz gemacht.
Guck mir das halt an, ich will halt wissen, was dahinter steckt.
Super, deswegen super, toll, die Sachen toll, toll. Und mir so, nein, das sollte hier nicht negativ im Beigeschmack bekommen. Ja. Ne? Das ist, ich kann es nur würdigen, ja.
Gut, fangen wir mal an mit dem ersten Feedback. Also wir dachten, so ein bisschen so locker reinkommen, Feedback. Und Christian hat geschrieben und hat erzählt, dass er weder zu 100% Team Defner noch zu 100% Team Chapitz zuzuordnen ist, da das immer auf das Thema ankommt. Einmal findet man sich bei Defner eher, bei Mietendeckel. Also wie ich da was da
beim Mietendeckel-Bashing.
Ich habe da überhaupt nicht... Ich habe nur gesagt, ich will keine deutsche Wohnen haben, die in einem Markt agiert, wo der Mietendeckel beziehungsweise sogar nicht nur Deckel, sondern sogar Mietminderung. Das habe ich gesagt. Nein. Aber das ist egal.
Aber ich bin natürlich der vehementere
Du kriegst Lohnkopf
des Mietendeckels. Ja, das stimmt. Ist wirklich,
das kriege ich jetzt nicht. Und beim Thema Tesla, also bei mir eher komisch, weil eigentlich steigt ja wieder, ist Tesla sogar über 600 Mal gestiegen. Ja, jetzt ist sie, heute kommt ja Elon Musk zu uns.
Und liest erstmal die Beilage vom Chapitz.
Das ist das Erste, genau, die Beilage. Das ist das Erste,
bevor er überhaupt ist. Kriegt er noch eben Privatjet serviert, ja.
Ja, genau, dann siehst du das.
Und dann sagt er, oh, gut, steige ich trotzdem aus.
Nein.
Nein, du hast ja freundliche Worte auch mal gefunden.
Wir haben uns dem Phänomen Tesla gewidmet. Und
du hattest ja einige Argumente aus.
Und die Argumente, und da haben wir auch Mails zu bekommen. Und das werden wir demnächst mal weiter besprechen. Wir wollen ja keine Tesla-Folge heute machen. Auf jeden Fall,
Aber zum Thema Elektromobilität scheidet natürlich die Geister und entsprechend habe ich da auch ein bisschen Widerspruch bekommen, ja, weil ich manchem zu euphorisch das Thema E-Mobilität propagiere hier, würde ich jetzt mal so locker sagen. So Dirk aus Calw, Baden-Württemberg, im Schwarzwald. Hochschwarzwald.
Ja. Ist es so?
Manche haben aber auch mein Schwäbisch reklamiert, also deswegen halte ich mir jetzt auch in Grenzen.
Bitte?
Aber
das machst du doch
Dirk
ganz
aus
gut.
Calw hat geschrieben. Ja? Hingeschrieben, der sei Frau und er eins hätte, eu Auto. Also zwei Autos.
Ich weiß nicht, ob
es ein Daimler ist, aber ist auf jeden Fall ein Verbrenner. Nein.
Und Sie haben zwei Verbrenner, das stimmt.
Genau, er hat zwei Verbrenner und hat gesagt, eben keins ist davon ein Elektroauto. Seine Tochter, die macht gerade soziales Jahr in Münster und 500 Kilometer von Calw entfernt wäre das. Und da haben sie neu hingefahren und das waren hin und zurück 1000 Kilometer. Und ja, musste halt jeweils nur einmal kurz ein paar Minuten tanken und dann eben zu Fürth nach Münster gefahren. Das wäre halt der große Vorteil des Verbrenners. Und dann meinte er, Auto Nummer zwei könnte dann eventuell ein Elektroauto sein, ist aber auch keins, weil vielleicht will man ja auch die Tochter mal zum Studieren das Auto benutzen oder was auch immer. Und von daher meint er, für ihn kommen eben weder bei Auto Nummer zwei als auch bei Auto Nummer zwei, dass er theoretisch auch in der eigenen Garage laden könnte. Ein Elektroauto in Fahrt und deswegen hat er gesagt, wir beide sollten doch beim Thema Analysen zum Thema Elektroauto bedenken, dass ihr beide kein einziges Auto besitzt. Ist richtig so, aber ich muss auf meine Automobilvergangenheit hinweisen. Seit dem 18. Lebensjahr habe ich viele Enten gefahren.
Und einen Porsche,
bis ich den 2008 geschrottet habe. Also ich habe allerhand automobile Erfahrungen und bin auch immer schön die 500 Kilometer Strecken von Berlin nach Franken gefahren mit dem Porsche. Einmal glaube ich sogar eine Rekordzeit von irgendwie knapp über 3 Stunden. Also immer schön über 200.
Gebrettert.
Aber da muss man dann auch öftere Tankpausen einlegen. Also da kommt man keine 500 Kilometer weit mit dem Porsche.
Aber womit er ja recht hat, dass wir hier häufig so aus dieser Großstadtperspektive unsere Welt beleuchten. Das ist ja auch, wenn wir andere Themen haben, dass wir oftmals diese Berliner Brille haben, wo der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut ist, wo man eigentlich überall mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn oder womit auch immer hinkommt. Und dass dieser paradiesische Zustand nicht überall so ist.
Aber wie gesagt, ich weiß das durchaus noch aus meiner Jugend. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen und da war natürlich ein eigenes Auto endlich ein Stück Freiheit. Vorher hatte man ein Moped oder ein Mofa vielleicht, aber das Auto war dann der Gamechanger und endlich warst du frei und mobil und auch wenn es noch so eine klitzekleine Kiste war oder eine Ente, was auch immer, das war halt schon wichtig und das ist weiter wichtig und deswegen, also ich, Thema Mobilität ist für mich absolut wichtig, aber in der Stadt ist natürlich in der Tat ein anderer Umgang und da hat man leichter Zugang zu Mobilität in Form auch von geteilter Mobilität.
Und dann hast du auch nicht so solche Reichweitenangst.
Genau.
Der Kollege Sommerfeld hat das ja jetzt wieder gehabt, nachdem er nach Hause gefahren ist, er den Polster hatte und dann mit 20 Kilometern noch Batterieladung zu Hause ankam und dachte, komme ich noch zu Hause an? Und dann sitzt man bibbernd im Auto. Also insofern, das ist ja nur die Sache. Und die zweite Mail, die wir bekommen haben von Jörg aus Dortmund, er ist regelmäßiger Hörer unseres Podcasts und er ist so ein bisschen die Hymnen auf Tesla leid. Und der Herr Deffner scheint naturwissenschaftlich, technisch völlig ungebildet zu sein. So, das zum einen, die eine Anmerkung.
Ich hatte immerhin Mathe-Leistungskurs, möchte ich auch an dieser Stelle mal sagen.
Und dann hat er einen Artikel aus unserem Medienkosmos zitiert, beziehungsweise den Link geschickt. Und da schrieb jemand, dass die E-Auto-Prämie nur die Reichen profitieren und eigentlich die öffentlichen Finanzen belasten auf Jahrzehnte, aber bei der CO2-Senkung wenig ausrichten. Die Idee war halt, dass halt viele Leute sich ein Zweitauto noch ein Elektroauto holen und eigentlich die Bilanz am Ende nicht besser ausfällt. So.
Ja. Haben wir ja auch schon reichlich diskutiert. Da hatte ich ja neulich mal diese Studie der deutschen Ingenieure genannt, die ja dann auch behauptet haben, CO2-Bilanz von E-Autos wäre ganz schlecht und so weiter. Gibt es aber eben auch andere Studien, die es eben auf dem Markt gibt. In der Tat bin ich kein Physiker und natürlich keiner, der solche Studien machen könnte. Aber aus meiner einfachen Logik sage ich jetzt einfach mal, ist trotzdem, glaube ich, das Thema der Zukunft, weil man darüber, wenn man wirklich versucht, eben Batterien zum Beispiel CO2-neutral herzustellen mit erneuerbaren Energien, und wenn man betankt mit erneuerbaren Energien, das schon eine wichtige Weichenstellung in Richtung Zukunft ist, dass man da wirklich in Richtung CO2-Neutralität oder auf jeden Fall CO2-deutliche Absenkung fährt, als wenn man eben einen Verbrenner hat. Und wie gesagt, auch das mag umstritten sein.
Ich finde die Prämie umstritten. Ich finde ja, es ist ja wirklich so, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen das nie kaufen werden, also die nie von dieser Prämie profitieren werden. Und die müssen aber die Steuern dafür zahlen, die dafür aufgebracht werden, dass andere Leute dann dieses Auto sich kaufen können. Das war ja die berühmte Aldi-Kassiererin, die ich hier immer wieder gern zitiere, ja, die dann die dafür zahlen muss, dass sich reiche Leute...
Nein, aber das ist ja eben nicht mehr so, dass es jetzt nur noch ein Tesla S gibt, sondern A sind die Prämien dann ab gewissen Kaufpreisen ja da irgendwo über 40.000, glaube ich, ne, gedeckelt. Und B profitiert man natürlich bei einem kleineren Auto von dieser 9.000 Euro Prämie, die es da insgesamt gibt momentan noch, die ja verlängert worden ist, prozentual ja auch viel stärker. Und wenn sich die Aldi-Kassiererin jetzt ein Renault Zoe, was so das Günstigste ist, an Elektrowagen, was es so gibt, dann hat sie da auch ein sehr, sehr günstiges Auto, was sie auch günstig leasen kann. Also diese mehr immer nur die Reichen profitieren, das stimmt einfach so auch nicht mehr. Und natürlich bringen aber auch höherpreisige Modelle dann die Entwicklung der E-Mobilität insgesamt voran und bringen Forschung und Entwicklung voran und dann profitiert auch der gesamte Markt. Das sieht man ja überall in allen technischen Entwicklungen. Das wird halt erstmal in die S-Klasse, normal, früher war das so, war die S-Klasse vorne, ne? Das ist, die Zeiten sind
lang
ja vorbei.
Ist her,
ja. Heute ist eben das teure Tesla-Modell vorne zum Beispiel. Aber es gibt jetzt immer preisgünstigere E-Autos und die Entwicklung ist ja wirklich fast exponentiell, was man jetzt langsam an Batterieleistungsfähigkeit bekommt und dann werden die Batterien günstiger, die Reichweiten größer und dann kann man irgendwann mal auch mal 1000 Kilometer fahren von Münster nach Calw und zurück oder andersrum und da ist sehr, sehr viel jetzt, was exponentiell unterwegs ist, finde ich.
Das
und deswegen, ja,
hoffen wir zumindest. Auf jeden Fall, es gibt ja so die Berechnung, dass im Jahr 2023 ungefähr Kostengleichheit besteht zwischen Elektroautos und Verbrennern und dann müsste es ja für alle auch sinnvoll sein oder beziehungsweise dürfte es kein Nachteil mehr sein, es sei denn, man hat keine Ladesäule vor dem Haus, das ist ja immer noch das Problem, aber ansonsten vom Kostenaspekt her soll es dann ungefähr pari sein.
Aber ich bin mit dir einer Meinung, man muss natürlich eine Exit-Strategie auch für die Subventionierung finden, das ist ja ganz klar, ja, und dann lieber CO2 und CO2-Ausstoß und Benzin, Sprit peu à peu deutlich verteuern und das, wie ich neulich vorgeschlagen hatte, wie Dudenhöfer vorgeschlagen hatte bei mir im Interview, das kann man sich auch bei Welt.de übrigens nochmal ansehen, dann solche Wege gehen und dann ist es ja quasi auch ein Wettbewerbsvorteil wiederum für die E-Mobilität. Aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass E-Mobilität sich durchsetzen wird. Und zwar schneller als heute viele, viele denken. Weil wenn jetzt auch erstmal Ladesäulen endlich mal deutlicher ausgerollt werden und all das, dann ist das irgendwann halt einfach für viele interessanter, dann auch wirklich umzusteigen. Mhm. Und dann wird das wirklich so ein Ansteckungseffekt.
Gucken wir erstmal, was mit VW passiert. Da ist ja mal wieder der Vorstandsvorsitzende, wackelt ja wieder der Stuhl. Das ist auch eine unserer Wetten. Mhm. Und da wird ja jetzt dieser Tage entschieden. Ich bin mal gespannt, ob Herr Dies seinen Stuhl behält. Das wäre für VW wahrscheinlich schrecklich, wenn sie diesen Vorstandsvorsitzenden verlieren würden. Andererseits frage ich mich, warum um Gottes Willen will der seinen Vertrag über 2023 verlängern? Ich habe es wirklich nicht verstanden. Kannst du mir das erklären?
Ich würde sagen, er will halt seine Aufgabe zu Ende bringen. Ich meine, ja, er hat jetzt den größten Wandel.
Wenn das so schnell geht.
2023
geht der laufende Vertrag. Und er will aber darüber hinaus einen Vertrag. Da denke ich mir so, liefere erstmal ein Auto aus, wo die Software funktioniert. Ja. Da haben wir übrigens auch eine Mail bekommen. Da schrieb jemand, dass bei VW gerade mal 20% der Software in-house gemacht wird und 80% der Software außer Haus. Da würde ich sagen, guter Herbert, erstmal machst du das und wenn du bis 2022 gezeigt hast, dass du das auf die Strecke kriegst und dass du es wirklich hinbekommst, dass die Software läuft und alles, dann würde ich sagen, wäre auch die Vertragsverlängerung drin. Aber jetzt schon dahin zu kommen, wo er schon mal die gleiche Nummer gebracht hat und der Aufsichtsrat schon mal gesagt hat, weißt du, nicht so gut. Nochmal die Nummer?
Nein, ich finde, da ist langfristig, wir haben jetzt ein riesen Investitionsprogramm aufgelegt, das jetzt auch über Jahre geht. Ja, und ich finde, da ist auch Langfristigkeit in der Führung ist hier ganz wichtig. Das nicht dann wieder, weil ein Jahr vorher bist du dann lame duck irgendwann, bist du ja dann sowieso angezählt. Ja? Wenn du keine Vertragsverlängerung bekommst, dann tanzen dir alle auf der Schnauze rum. Das kann nicht sein, sondern du musst jetzt versuchen, diese Strategie wirklich auszurollen und das ist vollkommen die richtige Strategie. Sie fährt auch in Richtung das, was Tesla vorgemacht hat. Natürlich ist Tesla, und es besagt ja auch diese Mail, dass die Software entwickeln, dass Tesla eben alles aus einer Hand macht. Das habe ich ja auch schon immer gesagt, dass Tesla da eben es richtig und gut macht und konsequenter macht als alle anderen und die Chance eben des Disruptors hier nutzt. Aber ich finde, wie gesagt, VW ist wenigstens der von den großen Konzernen, die es am konsequentesten dann in diese Richtung umbauen. Und da würde ich dem Herrn Dies gönnen, dass er diesen Kurs jetzt dann auch einigermaßen zu Ende bringt. Und bis 2023 ist die Umstellung auf E-Mobilität. Ja, aber bei so einem historischen Strukturwandel wie der Umstellung von Verbrenner auf E-Mobilität. Ja? Ich meine, das ist ein Jahrhundert-Changer. Ja? Ja. Das schaffst du nicht in 3 Jahren.
Ja, aber wenn ich davon überzeugt bin, dass ich das Ding umlenken kann, dass ich den Pivot, wie der Angelsachse sagt, hinbekomme, dann kommt an mir keiner vorbei, im Jahr 2022 dann zu sagen, weißt du, ich will unbedingt, dass du da bleibst und du kriegst deinen Vertrag verlängert. Aber jetzt schon, es muss jetzt so sein, der muss aber mit Leistung überzeugen. Ich sage auch nicht den Leuten, die heute den Podcast hören, ihr müsst die nächsten 100 Folgen, müsst ihr auf jeden Fall hören, sonst kriegt ihr die heutige nicht. Ehrlich.
Du weißt doch, wie die Kakophonie bei VW ist, mit dem starken Betriebsrat, mit den politischen Abhängigkeiten.
Aber gerade dann mache ich das doch nicht.
Nein, gerade dann brauchst du doch eher eine klare Planungssicherheit. Und dass du auch die unangefochtene Autorität an dem Konzern hast, ja. Und dass nicht alle sagen, naja, den Dies sitzen wir jetzt aus und dann machen wir wieder unser Ding. Ja? Also Osterlo und
Konsorten. Wir werden sehen, was rauskommt.
Die richtigen Arbeitnehmervertreter, die da immer auf die Bremse treten, das sind ja die besten Beispiele.
Also ich würde ja sagen, er kriegt die nie für die Verlängerung.
Ja, du hast schon mal gegen Dies gewettet, da hast du schon.
Habe ich verloren schon mal? Er war sogar ja live bei uns im Studio. Und,
sollen wir diese Wette nochmal mit machen eigentlich?
Wir haben die schon mal.
Aber die mit der Vertragsverlängerung?
Ach so, aber die kriegt jetzt die Vertragsverlängerung. Meinst du, machen wir
heute? Würde wahrscheinlich heute Abend sogar passieren, möglicherweise.
Ja, wenn, dann würde es heute passieren. Also vielleicht wachen die Menschen morgen auf. Wir können die Wette machen. Ich würde sagen, er kriegt sie nicht.
Nee, machen wir jetzt nicht die
Wette. Doch, wir machen die Wette. Ja. Ich sage einfach, er wird die Vertragsverlängerung nicht kriegen. Er wird trotzdem dabei bleiben, wahrscheinlich. Aber gut, nicht Vertragsverlängerung, nein. Gut,
also
haben wir die
Wette.
Ich
sage, er kriegt die Vertragsverlängerung.
Gut, haben wir das.
Ja, haben wir eine Wette.
Okay, sehr gut.
Auch schön.
Dann haben wir noch eine Schmunzelmehl, die muss man doch am Anfang machen. Und zwar hat Christoph aus Düsseldorf geschrieben, er hört uns schon über 50 Folgen. Und dann schrieb er, lustigerweise kannte ich euch beide vorher nicht. Komisch, weil du im Fernsehen ja bist. Und bin letztens doch auf Bilder gestoßen. Ich war wirklich erstaunt, wie ihr beide ausseht. Eure Stimmen passten für mich überhaupt nicht zum Aussehen. Es war wirklich dieser erst Buch lesen, dann Film gucken Effekt. Total witzig. Soll aber nichts heißen. Eher besser, soweit ich als Mann beurteilen kann.
Naja,
weißt du, was
ich
vorgestellt habe, was hier passiert?
Bei tiefen Stimmen denken stellt man sich vielleicht
so eine Radiostimme?
Alte Leute vor.
Ach so.
Alte beleibte Menschen.
Also bei dir war wahrscheinlich der positive, die positive Überraschung. Und bei mir dachte er wahrscheinlich, ich würde aussehen wie ein Clown. Und dann sah er mich mit Krawatte und dachte, Mensch, der kann ja auch Krawatte. Kann ich auch.
Ja.
Ja? Gut.
Alexander aus Barcelona hat uns geschrieben, zunächst mal danke für viele Stunden lehrreiche Unterhaltung. Jeden Dienstag um 18 Uhr schaue ich alle 3 Minuten auf mein Handy und warte auf den Podcast. Wir loben, also soll ja vielleicht ein kleiner Hint sein, dass wir pünktlich abliefern, aber es geht nicht immer so auf die Minute. Wir sagen ja immer am Dienstagabend, versuchen es dann auch nach der Börse am Abend um 18.15 Uhr dann spätestens online zu haben, weil da mache ich ja immer einen Hinweis auf
den Podcast. Aber 18 Uhr wäre eine schöne Zeit.
Fernsehpublikum dann, ja, 18 Uhr wäre eine gute Zeit, die wir anstreben. Wir streben die an. Ja?
Ja, ja.
Im Corona-Tief habe ich mit eurer Begleitung ein kleines Portfolio aufgebaut und gut Gewinne gemacht. Jetzt, wo halbwegs Erholung an den Märkten zurückkehrt, frage ich mich, wie es weitergehen soll. Fragen wir uns das nicht alle?
Das fragen wir uns alle. Das ist gut.
Auf Basis welcher Informationsquellen, Websites, Wirtschaftszeitungen, Aktienanalysen etc. entscheidet ihr eigentlich, welche Titel interessant sein könnten? Ich würde mir gerne eine Routine der Recherche etablieren.
Ach, Routine der Recherche, das ist sehr schön. Also, du weißt ja, ich bin ja ein wahnsinniger Bloomberg-Anhänger, nicht nur dieses Bloomberg-Terminal, was ja wahnsinnig teuer ist und was nicht jeder hat, aber auch die Webseite bloomberg.com, da hat man alle Makro-Geschichten und hat auch alle wichtigen Firmengeschichten. Also das ist wirklich für mich so eine Sache, die ich großartig finde. Wenn ich Kurse gucke, gucke ich Finanzen.net, weil die haben auch Realtime-Kurse. Und weißt du, also wenn ich mal irgendeine Sache kaufe, dann mache ich meistens noch Finanzen.net an, weil wir haben bei Bloomberg auch keine Echtzeitkurse, sondern nur 15 Minuten Verzögerung. Da sehe ich bei Finanzen.net immer die Realtime-Kurse. Und was ich spannend finde, ist Michael C. Jakob, alleaktien.de, also mit dem haben wir jetzt häufiger auch mal den auch mal in Geschichten befragt zu einzelnen Aktien. Der ist wirklich gut drin, macht gute Analysen, gibt es einen Teil frei, einen Teil muss man abonnieren. Und was auch ein Geheimtipp ist, was ich letztens noch von jemandem gehört habe, diese Finanzforen, die sind zwar wahnsinnig wuselig und wahnsinnig unübersichtlich, aber es gibt wohl einige, die da mitmachen und die wirklich gute Tipps sind. Und zwar hat Stefan, mit dem ich mal gejoggt bin, mir geschrieben, User Ulm 000, der würde geldweite Tipps machen beim Arriva-Forum. Also man kann bei Arriva oder Wall Street Online, das sind meistens die gleichen Foren oder die gleichen Typen, die da schreiben. Und da kann man auch spannende Tipps finden. So, also viel mehr habe ich nicht. Es gibt natürlich noch, weiß ich nicht, Focus Money oder ja, du bist ja ein Aktionärsfreund.
Ja, lass mich aber auch mal was sagen. Du hast ja alles so erzählt schon. Ja. Natürlich gibt es auch noch Welt.de. Ja,
unbedingt.
Die Artikel des geschätzten Kollegen Holger Czapitz und Daniel D. Eckert. Also die beiden zusammen machen immer, sind ja auch so ein bisschen Bulle und Bärmäßig, ja, und ich finde, so. Nein, aber ihr diskutiert das nicht, aber ihr bringt eure beider Finanzexpertise da ein, ja. Und das sind auch oft sehr, sehr viele, auch mit guten Tipps oder gut aufbereiteten ETF und dergleichen Anlage, Empfehlungen, Ideen und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viel, was man da auch bekommt bei unseren hauseigenen Medien. Und ich lese natürlich auch die Agenturmeldungen für meine Sendungen, also vor allem die Reuters-Meldungen, aber auch dpa-Meldungen und so weiter. Das guckt man sich ja an, was da so an täglichen Nachrichten, das ist jetzt auch für den Laien dann nicht so leicht zugänglich und natürlich auch eine wahnsinnige Informationsfülle. Und da kriege ich eigentlich eher selten, ehrlich gesagt, mal eine Anlageidee, ja, wo ich dann auf so eine Nachricht anspringe, weil ich halt wenig davon auf Nachrichten jetzt zu reagieren und sagen, jetzt kamen hier die Zahlen von Amazon und die sind jetzt so und so viel besser ausgefallen. Deswegen muss ich jetzt die Amazon-Aktie kaufen und alle Welt darauf anspringen.
Meist zu spät.
Ich finde immer, man sollte das irgendwie vorausahnen und versuchen, langfristig eben zu investieren und vielleicht eher mal sein Bild dann korrigieren durch Zahlen, Veröffentlichungen oder Nachrichten, die kommen, auch wenn es schlechte sind, aber jetzt nicht ständig hin und hier auf Nachrichten traden. Und da kann man sowieso überhaupt nichts gewinnen, weil da gibt es die ganzen Computer, sind da viel, viel schneller, die reagieren unmittelbar auf Nachrichten. Wer da meint, der kann da erfolgreich damit traden. Also das war früher mal so, als man irgendwie, keine Ahnung, mit einer Brieftaube dann schneller war. Stimmt. Als das Schiff, das von New York nach Frankfurt.
High Frequency, also dieses normale Trade. Und es gibt sogar Algorithmen, die direkt die Bloomberg-Meldung auslesen. Und als ein Beispiel sage ich vielleicht mal kurz, weil du es gerade gesagt hast, als Beyond Meat gab es mal eine Nachricht, da stand irgendwie, McDonald's schrieb, wir werden jetzt irgendwie uns für vegane Burger irgendwie eine eigene Abteilung aufmachen und werden forschen. Und dann ging die Beyond Meat-Aktie sofort runter und dann kam Beyond Meat 10 Minuten später und schrieb, ja, und wir werden einer der Partner dieser neuen Forschungsabteilung sein, und ging sofort wieder hoch. Und so schnell wie diese Meldung kommt, kann man selbst nicht traden. Insofern ist auf Meldung traden wahrscheinlich eher, wie du es gesagt hast,
Dann lese ich so persönlich noch das Handelsblatt. Ja. Ist halt die Wirtschaftszeitung, die eine reine Finanz- und Wirtschaftszeitung. Das ist dann halt wirklich auch dann was für die Freaks, ja, weil da wirklich sehr, sehr viel an Informationen drin sind. Gibt es aber auch eher selten Anlageempfehlungen, muss man sagen. Und ich lese eben gerne Anlegermagazine. Seit Beginn meiner Börsenkarriere, der Aktionär war von Beginn an mein Lieblingsmagazin und die waren wirklich immer früh dabei, gerade was den Internet-Trend anbelangte. Die waren die ersten, die eben die Internetaktien damals entdeckt haben und damals immer führend im neuen Markt. Und gerade zum Beispiel der Kollege Alfred Maidon, der ist ab und zu auch mal bei mir in der Börse am Abend, der hat auch einen eigenen Newsletter, einen kostenlosen Newsletter, hat auch einen sehr teuren Börsenbrief, aber er hat einen kostenlosen Newsletter, Maidons Meinung, den lese ich auch gerne mit Vergnügen, weil da kriege ich auch immer viele Argumente zu Tesla und Co. Also der ist selber begeisterter Tesla-Fahrer zum Beispiel. Und ich lese auch immer wieder Focus Money, mal mit wechselndem Vergnügen, sage ich mal. Weil die sind mir manchmal zu reißerisch. Ja. Und gerade in diesen wechselnden Börsenphasen, dann verkaufen sie immer mit irgendwelchen Crash-Propheten ihre Hefte. Das passt mir gar nicht.
Und
ja, genau, das ist immer so. Eine Woche ist dann immer so, müssen wir jetzt alle sterben? Und nächste Woche, wie werden wir alle reich? Also da gibt es für mich irgendwie manchmal keine klare Linie. In letzter Zeit sind sie jetzt natürlich wieder voll auf die Hosse angesprochen und angesprungen. Und da gibt es jetzt in letzter Zeit nur noch sozusagen Kaufempfehlungen mehr oder weniger. Und da graben sie teilweise auch gute Sachen aus. Zum Beispiel das letzte Heft von Ende November, die letzte Novemberausgabe, das war ein reines ETF-Spezial. Also wer sich da mal für, da gibt es sehr, sehr viele einzelne ETFs, die vorgestellt werden, ETF-Strategien. Wer sich das mal holen möchte, gibt es ja bestimmt auch irgendwo zum Download, zum kostenpflichtigen. Das ist, kann man wirklich empfehlen. Auch sonst habe ich schon öfter auch ganz gute Aktientipps ab und zu mal aus Focus Money mir rausgeholt und da irgendwie mir ein paar Aktien gekauft. So. Und um eine Routine zu entwickeln, glaube ich, gehört das eine ist dazu, eben regelmäßig irgendwie Finanznachrichten zu lesen, irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben und dann irgendwo mal sowas zu finden, wo man auch ein bisschen Ideen kriegt. Anlageideen oder bei anderen kriegt man Tipps. Bei uns sind es ja nur Ideen. Ja. Aber da kann man und natürlich den Alltag beobachten. Ich glaube, das sind die erfolgreichsten Anleger, sehen halt die Trends in ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld aufspüren und merken plötzlich, diese eine Turnschuh ist gefragt, in meiner Firma die Software ist gefragt oder was auch immer. Also da kann man natürlich auch sehr, sehr viel an Anlageideen ableiten, bevor es überhaupt die große Masse überhaupt mitkriegt, dass da irgendwo ein Trend entsteht.
Der Weg ins Kinderzimmer ist ja immer so der Klassiker. Seitdem ist es auch bei mir so ein Ding, dass ich ins Kinderzimmer gehe und was darf ich heute kaufen, sage ich den Kindern, aber die gucken mich immer ganz komisch an und so richtig, also die zündende Idee habe ich da noch nicht bekommen. Ich weiß dann zwar immer, was für neue Spiele in sind, aber wer der Spieleanbieter ist oder was es da gibt. Also ich habe aus den Kinderzimmer noch keine Idee rausgeholt, aber vielleicht ist auch das eine Ideenquelle. Aber mit offenen Augen, ich glaube, neugierig durchs Leben gehen, ist nie verkehrt.
Und unseren Podcast hören.
Unbedingt.
Das ist, aber das machst du ja sowieso, ne?
Genau. Ja, also würde ich sagen, das ist die Grundlage. Dann unsere, dann deine Börsensendung gucken und Welt.de lesen. Und dann hat die Idee, die wir hier noch gesagt haben.
Ja? Genau. Dann ist man gut. Kann dabei. Man auch mal zu den Konkurrenzprodukten wechseln. Aber wir wollen ja hier nicht nur die eigene Welt loben, sondern sagen, da draußen gibt es vieles.
Ganz genau.
Und jeder darf sich das aussuchen, was er möchte.
Genau, dann hat Idir geschrieben zu wetten und meinte, wir sollten nicht nur zum Jahresende wetten, sondern auch mal zwischendrin Wetten machen, wo man sagen, so Ende März schon mal eine Wette auslaufen, dann könnten wir auch mal Ende März dann feiern oder nicht feiern. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist, wenn wir jetzt laufend irgendwie lauter Wetten irgendwie übers Jahr auslaufen naja, und dann sowas machen.
Aber er meinte ja so, warum macht das nicht an der Kalenderwoche fest? Ich meine, es hätte den Charme. Wir diskutieren das jetzt auch hier zum ersten Mal. Und ich finde, wir können mal drüber diskutieren, ob wir das nicht im nächsten Jahr vielleicht so machen, dass man immer sagt, okay, die Wette der Kalenderwoche 1 ist und dann hat man immer ein Jahr später eine Wette, die man auflösen kann.
Boah,
meinst dann muss man nicht so viel auf einmal auflösen. Und dann hätte man auf die Weise noch eine Rubrik wie
und dann wird die Wette Stimmung schon jedes Mal wieder schlecht. Hey, ich hab gewonnen.
Ja,
Mann,
also mal gewinnt der, Okay, diskutieren wir aus. Wir nehmen es. Aber ich finde, auf der anderen Seite ist natürlich so die Auflösung zum Jahresende, die große Auflösung. Das ist ja auch immer so eine Art Revue passieren des Jahres.
So ist es.
Die große Rückschau, auch schön.
So, was andere schon Anfang Dezember machen, so den Menschen 2020. Gibt es ja, eigentlich noch sowas?
Ja, ja, Markus Lanz neulich. Also die
November, ist schon vorbei?
Wie, ist schon wieder vorbei? Schon? Ja, ja, das wird ja immer früher. Also demnächst. So,
damit du der Erste bist. Ja,
du musst
Menschen
der Erste sein, weil sonst kannst du nicht mehr punkten mit Jahresrückblicken. Genauso wie die Banken, die auch schon wieder Mitte November ihre Jahresprognosen dann immer veröffentlichen.
Das verstehe ich auch.
Verstehe ich auch nicht. Und dann kommen sie immer diesen Prognosen 14.000 DAX und dann haben wir es zum Jahresende wieder. Also neulich zum Beispiel, Ulrich Stephan war auch bei mir im Interview in der Börse am Abend. Gibt es, glaube ich, online auch nochmal nachzusehen.
Von der Deutschen Bank muss es sein.
Von der Deutschen Bank, ja.
Die hat auch einen eigenen Podcast.
Ja, ja, Chef privat zusammen mit der Kollegin, ja, die bei uns auch im Podcast schon mal
genau.
war. Ja, auf jeden Fall, bevor wir abschweißen, also Ulrich Stephan sagte mir dann, und dann wollte das, ich habe ich schon gemerkt, ich frage ihn ja, wie sieht denn jetzt Ihre Prognose fürs nächste Jahr aus und so. Und dann hat er so ein bisschen um Preis Brei rumgeredet, habe ich nochmal nachgefragt, ja, und was trauen Sie jetzt dem DAX zu konkret? Ja, da sagt er, naja, das muss man jetzt etwas, also wir haben jetzt 14.000 als Ziel, aber das ist sicherlich nur so ein Unterziel, ja, so ungefähr. Also er hat gleich mal seine eigene Prognose dann relativiert und die ist schon mal das Papier nicht wert, auf dem sie steht. Weil, wie gesagt, ich glaube ja, dass wir 14.000 noch locker bis zum Jahresende schaffen.
Ja, die Kollegin war Jessica Schwarzer, die war auch hier mit ihrem Buch, damit ich mir kein Millionär angeln muss.
Genau.
Damit ich nicht Defner und Schäpitz hören muss, könnte man auch als Untertitel machen. Also wer uns hört, ist eigentlich gut informiert.
Das eben nicht. Beides kann man ja machen.
Man kann beide machen.
Man kann auch Bücher lesen und man kann wöchentlich einen Podcast lesen. Das eine ist ja was ganz anderes als das andere. Ja,
Dann kommt Johnny B., hat über Instagram mir geschrieben.
Johnny B.,
how much there is to see, just open your eyes and listen to me.
Sehr gut.
Egal. Wir sind ja kein Gesangspodcast, sondern machen die Wirtschaft. Also Johnny B. hat geschrieben und er schrieb, würde gern mal wissen, wie viele Aktien jeder von euch insgesamt so im Depot hat. So, und dann habe ich bei mir mal so einfach, bin mal in mich gegangen. Ich habe auf ganz verschiedene Broker, auch da können wir nachher noch mal kurz drüber reden. Und bin dann so auf 30 Einzelpositionen gekommen. Das ist relativ wenig. Aber ich finde, 30 ist so ein Einzelding und dann noch ein paar ETFs dazu. So.
Ich habe auch mal nachgezählt, jetzt reine Aktienpositionen. Oh, Im Aktiendepot habe ich 37. Ja?
Nur?
Ja, nur.
Alter.
Aber ich habe ja auch, und dann habe ich ja, die Mehrzahl habe ich mit CFDs hier abgebildet.
Okay.
Auch Aktienpositionen, da habe ich 56. Ja.
Okay.
Und das sind dann eben gehebelte Positionen. Ich glaube, zum Thema CFDs gab es ja auch noch eine Frage.
Die wollen wir ja noch beantworten,
und,
ganz genau.
Schichte aber immer mehr jetzt auch wieder um Richtung von CFDs raus, weil ich ja halt da bei CFDs dann Gewinne mitnehme und dann so ein bisschen in den sicheren Hafen des Aktiendepots. Das ist bei mir der sichere Hafen.
In den sicheren Hafen des Aktiendepots.
Ein ungehebeltes, nicht beliehenes Aktiendepot, genau.
Ich gehe von der Biontech CFD, steige ich in die Biontech Aktie um und das ist dann der sichere
Hafen. Selbst dann steige ich jetzt auch eher so ein bisschen, was ich jetzt gerade mache, ist nur, wenn ich eben so Tech-Gewinne mitnehme und CFD-Gewinne, dass ich dann eher im Aktiendepot mir ein bisschen was Biedereres kaufe. Ja? Zyklische Werte, ja, das ist ja momentan auch ein bisschen der Trend, dass man jetzt wieder in Zykliker reingeht, die Zykliker, konjunktursensitive Werte, Werte auch mit der Dividendenrendite, was man dann wirklich auch wieder ein bisschen länger liegen lassen kann, weil CFDs sind natürlich per se, sind es keine Buy-and-Hold-Instrumente, weil da wird man sowieso automatisch gegebenenfalls ausgestoppt. Deswegen vom CFD-Depot-Dinge ins reale Depot.
Gut, aber jetzt hat jemand die Frage nach Teilverkäufen. Jetzt nehmen wir mal
Ich wollte noch sagen, was meine größten, weil ich du wurde ja nicht größten? Gefragt. Ich sage jetzt mal, was meine fünf größten Positionen sind.
Und jetzt kommt der Defner. Die Nummer eins.
Ist, und weil die Aktie halt auch sehr, sehr stark gestiegen ist. Deswegen
jetzt kommt Tesla. Wenn du jetzt nicht Tesla sagst, dann
Tesla ist nur noch an der, habe ich.
Was?
Die Nummer eins ist Jumia. Jumia Technology ist von mir auch schon öfters vorgestellt. Mhm. Und die Aktie ist ja wahnsinnig abgegangen vom Corona-Tief. $2 im März bis auf jetzt zuletzt $40 hochgeschossen. Also verzwanzigfacht vom Tief zum Hoch in diesem Jahr. Und ich hatte damals halt auch in diesen Tiefzeiten dann immer wieder mal verbilligt. Und entsprechend habe ich jetzt aber auch viele verkauft schon. Ja, also da habe ich schon mehr als die Hälfte auch verkauft. Immer wieder in die steigenden Kurse rein, Gewinne mitgenommen. Aber so in größeren Posten würde ich jetzt durchaus behalten, weil von der Amazon Africas, schon öfters besprochen hier, bin ich schon strategisch sehr, sehr überzeugt. Cinco Solar, auch schon öfters genannt, weltgrößter Solarproduzent aus China, relativ günstiges KGV im mittleren, also so um die 15 ist das KGV für so einen großen, und die Aktie ist auch extrem ja angesprungen. Das ist meine zweitgrößte Position. Und dann habe ich Warta jetzt letzte Woche ja vorgestellt und habe danach die nochmal richtig aufgestockt, ja, weil die ist ja nach der Podcast-Besprechung erstmal nochmal weiter runtergegangen, so bis auf Richtung, keine Ahnung, 103, 104 Euro oder sowas gefallen. Ich fand, das war jetzt einfach zu billig. Ich hatte vorher die schon länger im Depot und habe jetzt dann nochmal irgendwie die Position verdoppelt. Ja. Die ist jetzt auch unter den größten Positionen. Dann ist BYD, Build Your Dreams, Elektroautobauer aus China. Mhm. Nach Tesla die Nummer 2, auch eigener Batterieproduzent, ist bei mir die Nummer 4. Mhm. Und erst auf Platz 5 kommt in der Tat Tesla. Mhm. Und ich habe in der Tat jetzt wieder mal eine halbe Position von Tesla verkauft.
Okay.
Weil die ja schon wieder auch gut gelaufen ist.
Ne? Da kämen wir zu der zweiten Frage, wie machst du das und warum machst du das? Ich schreibe dir nämlich hier, und das ist auch eine gute Frage.
Wolltest du noch sagen, was deine größten Positionen sind? Oder hast du es gar nicht aus?
Ich habe meine größten Positionen. Ich kann sagen, was meine erfolgreichsten, meine Loser-Dinger sind. Also die erfolgreichsten sind Bitcoin, BioNTech, Amazon, Warta, Arealbank. Die habe ich günstig im Tief geschossen. Münchner Rück, Fresenius Medical Care. Und was nicht so doll gelaufen ist, also es ist jetzt alles im Plus, weil gerade ja alles läuft.
Die du noch im Depot hast.
Genau, ich habe ein paar Sachen rausgeworfen. Ja. Deutsche Bank habe ich mal getradet oder Lufthansa. Und was nicht so gut gelaufen ist, was schlechter gelaufen ist als der Markt, war Covestro, Centrotech, Roche. Ich habe Nasdaq. Ich dachte, das muss doch eigentlich laufen, weil wenn so viele Börsen... Das ist
eine Aktie. Achso, die Nasdaq.
Ja, die Nasdaq-Aktie. Okay. Aber läuft nicht. Ich hätte mal besser MSCI geholt. Dachte ich mir, Nasdaq war billiger, aber auch aus einem guten Grund, wie sich jetzt zeigt. Morphosis und Deutsche Post war jetzt auch nicht so erfolgreich. Und ja.
Das so, und ich kann da noch dazu sagen, also ich habe schon auch jetzt nicht so ganz große Positionen, aber auch nicht so ganz kleine. Also, aber ich würde immer, wenn ich jetzt Aktien kaufe, ich habe jetzt keinen so Neo-Broker, dann versuche ich schon immer so 1.000 Euro in eine Aktie zu stecken.
Okay.
Mindestens, ja. Und bei den CFDs sind es auch Positionsgrößen 1.000 Euro pro Position. Das heißt aber, das Eigenkapital, das dann drin steckt, ist in dem Fall ja nur 20%, also 200 Euro oder sowas. Ne? Aber gibt's
also
natürlich
man bewegt
auch
mit 200.000, das muss ich den Leuten mal sagen. Also man bewegt halt mit der
Das ist der Hebel 5 dann eben zum Beispiel.
Und wenn die Aktie dann 1% steigt, dann steigt das Ding 5%.
Aber wenn die Aktie 20% verliert, ist dein ganzes Eigenkapital futsch.
Also, ja, so, das dann wirst du halt rausgeschmissen, rausgestoppt.
Und deswegen sagen wir immer, CFDs sind wirklich nur was für erfahrene Anleger. Und das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Da kann man sich wirklich sehr die Finger verbrennen.
Und da muss man sich auch drum kümmern. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, einmal die Woche mache ich mein CFD-Depot auf oder gucke ich mal rein. Das ist es nicht.
So viel zur Offenbarung.
Genau.
Du wolltest noch was sagen?
Es ging um die Frage, warum du denn Positionen, das ist ja immer die Frage, die ja ganz viele Leute haben. Du bist von einer Sache überzeugt, so wie von Tesla, und jetzt steigt die, und warum nimmst du dann Gewinne mit und lässt sie nicht weiterlaufen? Und der Kollege hier hatte geschrieben, Johnny B., war ja mit Meyer Burger so, dass er die gekauft hat. Du hast sie ja mal zum Bullen der Woche hier erklärt. Und dann ist die 100% gestiegen, und dann fragt er sich, warum soll ich denn jetzt da Teilpositionen mitnehmen, wo doch möglicherweise Meyer Burger jetzt so toll ist und so weiter. Vielleicht sagst du das einmal.
Also zum einen schrieb der Johnny B. ja dann, ich hätte gesagt, ich würde immer bei 100% Teilverkäufe tätigen. Das tue ich natürlich nicht. Also dieses immer, manche verstehen das immer auch so, dass wir irgendwie sagen, das sind alles so absolute apodiktische Regeln, die wir die hier ausgeben, sondern das ist, also ich mache es oft, aber nicht immer. Und es hängt auch von der Positionsgröße. Wenn ich eine kleinere Position habe, meinetwegen da 1.000 Euro oder sowas, dann lasse ich die auch schon mal ein bisschen weiter laufen, bis vielleicht 200-300%, passiert ja auch mal, und nehme dann mal den Einsatz mit, und dann nehme ich eben auch nur die 1.000 Euro Einsatz mit und lasse die anderen 200% oder was auch immer Gewinn weiterlaufen. Ja? Und dann, aber oft mache ich es bei größeren Positionen, CFD-Positionen, da mache ich es dann eben schon, dass bei 100% oder sowas dann einfach mal Gewinn mitgenommen wird. Auf der einen Seite, weil ich natürlich immer diese Fantasie habe mit vielen, vielen neuen Anlageideen, die ich dann auch gerne noch investiere.
Mehr Ideen als Geld, das ist mein Problem.
Ja, genau, mehr Ideen als Geld, im Gegensatz zu Herrn Samwer. Und das ist das eine. Und das andere ist halt, ich finde, es ist halt so eine guter Kompromisslösung, eine gute Kompromisslösung, weil man auf der einen Seite eben sein Eigenkapital rausholt, sein eingesetztes Kapital und dann einfach viel schmerzfreier so eine Position laufen lassen könnte. Und Sinn der Sache ist es in der Tat, dass man die laufen lässt, ja, und die Gewinne laufen lässt. Und nicht dann, wenn es wieder einen Rückschlag gibt, dann doch wieder verkauft. Sondern dann sagt man, okay, was da drin ist, ist ja eh der Gewinn, ja. Mhm. Und das lege ich jetzt wirklich zur Seite und das kann ich jetzt einfach dann wirklich langfristig liegen lassen, weil es ja eh ein gewonnenes Geld ist. Und da tut man sich psychologisch mit einfach viel leichter, als wenn man sozusagen da hart erarbeitetes Geld rein investiert hat. Und dann ist man da, glaube ich, länger bereit, langfristig dabei zu sein. Mhm. Aber man kann bei guten Anlageideen natürlich immer auch im ganzen Kapital drin bleiben. Und man muss das auch, solche Sachen kann man sich so als, ja, es ist eine Hilfe, ja, für mich auch. Aber ich mache das auch nicht eben so stoisch, dass ich dann immer sage, das muss ich jetzt immer so machen, sondern überlege es dann an der Stelle.
Oder man denkt sich, ich will einfach nur eine Aktie mal traden, will die aber gar nicht langfristig besitzen.
Das ist eine ganz andere Strategie.
Und das ist eine andere Strategie, dass ja. Man einfach sagt, ach, Deutsche Bank schreit mir an, ist billig, aber eigentlich besitzen will ich sie nicht. Dann tradet man die einmal hoch und hofft, dass es so kommt.
Kann auch anders kommen. Man kann das auch mit Teilpositionen genau. machen. Das mache ich jetzt mit Tesla. Ich habe ja schon öfters hier die Tesla-Geschichte ja. auch erzählt, dass ich dann ja, ich meine, die ganze Position habe ich natürlich irgendwie verzehnfacht im Laufe der Zeit, aber bin auch mal zwischendrin ja mal aus und wieder eingestiegen. Manchmal kam ich günstiger wieder rein, manchmal kam ich nur etwas teurer wieder rein. Und seitdem steige ich jetzt bei Tesla nie mehr ganz aus, aber jetzt mache ich halt sowas wie einfach mal gestern mal die Hälfte verkaufen, da bin ich immer weiterhin noch dabei, weil ich nach wie vor an diese Geschichte einfach glaube, aber auch sehe, dass die Aktie und das Unternehmen schon extrem hoch bewertet sind und dass es da auch Rücksätze geben kann. Und dann kann man mit einem anderen Teil ja auch ein bisschen traden nochmal und dann, wenn sie wieder zurückkommt oder sowas, dann kauft man wieder ein bisschen nach und da ist man auch nicht immer auf der sicheren, macht man auch nicht mal alles richtig, aber das ist so eine Idee, die man auch machen kann.
Super, gut erklärt. Dann haben wir gleich eine Frage von Kai. Und Kai will wissen, wie unsere Aktienperformance aussieht. Er hätte eine brennende Frage, wie er geschrieben hat, die sich sicher viele stellen. Wie gut ist eure eigene Aktienperformance in Prozent, seit ihr selbst mit Aktien handelt? Also ich muss gestehen, ich mache da keine Statistik. Ich mache das so aus freiem Gefühl raus und dann hat man das Gefühl, dass man irgendwie, ja, aber ich messe das nicht. Ich bin aber auch einer, der seine Steuererklärung zu spät abgibt und Strafe zahlt, der, weiß ich nicht, also ich könnte, weil ich, ja, jetzt sage ich nicht, dass ich zu viel Geld habe, aber ich bin da nicht so, ja.
Das ist
nicht so der Disziplinierte, der so mit Disziplin eine Excel-Tabelle führt.
Der Daniel und alles D. Eckert-Typ.
Genau, der mit Millimeterpapier die Kurse einmalt. Das macht er jetzt nicht mehr, aber das hat er ja hier mal erzählt.
Aber er macht bestimmt noch eine schöne Excel. Ich glaube, der Daniel weiß, kann dir sagen, der die letzten 30 sagen, Jahre, welche Performance er gemacht
das
hat.
Das könnte er sagen. Und er sagt auch immer, wenn er auf Rekordhoch ist. Dann ist er besser gelaunt. Man kann das schon feststellen. Ah. Während bei mir, ich weiß nie, ob ich auf Rekordhoch bin oder nicht. Außerdem, das Doofe ist ja, wenn man eine Aktie verkauft, wie Lufthansa beispielsweise, die ich jetzt zu 10 rausverkauft habe, dann ist die weg und dann sieht man die auch nicht mehr. Ja, und dann ist die auch nicht mehr in der Statistik drin. Dann müsste man die irgendwie in eine Excel-Tabelle eintragen. Aber
das ist genau der Punkt. Ja.
Man muss für die Steuer angeben, okay, muss gucken, was habe ich da an Plus und Minus. Das musst du aber alles
andere. Na gut, das macht ja eine Bank automatisch. Also man die addiert
das. Nee, wenn du bei Trading 212 bist, das ist
musst
ein.
Musst du selber rausschreiben?
Das ist ein Steuer. Ein ganz. Also von der Steuer musst du alles selbst machen. Also die führen
keine Abgeltungssteuer ab?
Nein.
Ach, das ist dann, ist ja auch gar keine, das ist auch ein CFD-Broker oder sowas.
Nee, das
oder?
ist, da, vielleicht können wir die Frage gleich mal vornehmen. Da kam eine Frage zu Trading 212. Der Vorteil dieses Brokers ist, das muss man ganz klar sagen, man kann kostenlos Aktien kaufen, und zwar an der Wall Street. Das ist sehr schön und gerade wenn man Wall Street-Aktien mag und da Technologie-Aktien mag, das kriegst du für Umme. So, das ist der große Vorteil.
Und du kaufst Aktien oder du kaufst einen?
Nein, du kaufst Aktien. Aber und das Gute ist auch, du kannst, wenn du da Geld für brauchst, kannst du einfach per Apple Pay das da überweisen und hast es in 10 Sekunden da und kannst damit traden. Wenn du bei Trade Republic das machst, weiß ja jeder, musst überweisen, dauert irgendwie 3 Tage teilweise. Hat den Vorteil, wird man nicht so impulsiv und muss nochmal drüber nachdenken, was man machen will. Das ist das Schöne bei Trading 212, du hast es halt sofort. Der Nachteil ist, wenn du das Geld da überweist, man sollte nur das Geld überweisen, was man wirklich sofort in Aktien anlegt. Weil man hat da kein richtig eigenes Depot, sondern man hat so einen Anteil am großen Depot. Dann steht da halt dran, das gehört dem Chapitz. Nur, wenn der Laden irgendwann mal pleite gehen würde, hätte man das Bargeld, was man hat, das wäre irgendwie, ob danach jeder sehen kann, das gehört dem Chapitz, wäre ich mir nicht so sicher. Bei den Aktien, die sind ja wenigstens da, die Aktien, und da steht dann dran, der Teil der Aktie gehört dem Chapitz, und deswegen können die auch so Fractured Shares anbieten, also Teilaktien. Dann, weiß ich nicht, kannst du eine halbe Amazon kaufen und so weiter. Also der Vorteil ist, es ist einfach, aber der Nachteil ist, du hast halt nur so Anteile und du hast halt, musst halt deine Steuern selbst machen. Und die machen nicht so, dass sie dann, die geben zwar dir aus, du hast das gekauft und das verkauft und so weiter, aber den Rest musst du alles selbst machen. Und das ist schon, aber ich mag den halt, weil er schnell, einfach und schmutzig ist. Ist auch in Europa, in Bulgarien gemeldet, in UK und in Bulgarien. Deswegen, wenn jetzt UK, wenn der Brexit kommt, kann man da weiter mit arbeiten. Aber es ist trotzdem ein Risiko und jedem sei gesagt, wer jetzt das mit der Steuer luxuriöser haben will oder dieses Risiko nicht haben will, was ich hier geschildert habe, der sollte den nicht nehmen. Aber er ist halt schnell, schmutzig und überhaupt. So, da haben wir das mal einmal gesagt, weil wir ganz viele gab Fragen zu Brokern. Und man hat halt ein relativ kleines Universum, aber das ist halt an der Wall Street. Man kann halt jede Nasdaq-Aktie zu null Kommission kaufen und das ist ganz schön.
Das kann man natürlich mit CFDs auch, aber wiederum nur gehebelt. Mhm. Und da gilt übrigens das gleiche Prinzip, dass man da auch, dass da die Steuer nicht gleich abgezogen wird, sondern das muss man auch angeben, aber da kriegst du wenigstens eine schöne Übersicht, die du einfach ans Finanzamt weiter oder an deinen Steuerberater weiterleiten kannst. Mhm. Wenn du das selber aufschreiben musst, dann ist es, finde ich,
aber echt das sehr, sehr Mail. Das ist ganz
hübsch. Kriegst du schon.
Du kriegst Mail, kriegst du schon. Aber du musst dann ja.
Ja, musst es dann eintragen, klar.
Ja. Ganz genau.
Oder du musst es halt dann, genau. Aber wenigstens eine Mail. Also früher mal, aber gut, wir wollen nicht von früher erzählen. Gut. Da musste man sich ja dann immer hinsetzen und seine Abrechnung und vergleichen. So. Aber die Frage war ja nach der Aktienperformance. Da muss ich auch sagen, ich habe wirklich, die letzten Jahre ist angefangen, immer so einmal am Jahresende.
Machst du?
Mache ich dann, weil ich schreibe mir jetzt immer auf, wie viel Geld ich jetzt in welches Depot, ich habe ja wirklich verschiedene Depots und da einzahle und wieder rausnehme, muss man sich einfach wirklich ehrlich machen, ja, weil oft vergisst man ja die Einzahlungen.
Oh.
Und dann tolle Performance und hat vergessen, wie viel Geld man da reingebuttert hat. Okay. Also das ist ganz wichtig, also gerade wenn es so schnell geht mit den Einzahlungen mit Apple Pay oder bei meinem CFD-Broker, kannst du auch von der Kreditkarte dann einzahlen.
Sofort, oder? Geht
zack,
auch.
Sofort.
Da muss man sehr diszipliniert sein. Ja.
So, also da, genau, das ist eine große Falle auch. Und von daher, seit ein paar Jahren mache ich dann immer am Jahresende mir schon meine Excel-Tabelle und sage, okay, was hatte ich am Jahresanfang für Startkapital, wie viel ist rein und rausgeflossen, das schreibe ich mir immer sofort auf in so eine kleine Liste auf meinem Handy, das sage ich immer sofort.
Geh mal auf und zeig mal, was hast du denn jetzt?
Einfach bei Numbers.
Jetzt kommen wir gucken, jetzt kommen wir aufmachen.
Nein, ich habe jetzt nicht meine Performance. Das kann
für dieses Jahr nicht, aber für letztes Jahr hast du die?
Das habe ich nicht. Die habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeschaut, weil ich heute früh im Büro erst die ganzen Fragen mir angeguckt habe, ehrlich gesagt. Aber es war auf jeden Fall deutlich zweistellig im letzten Jahr. Und es waren aber, so viel kann ich sagen, seitdem ich das jetzt seit, keine Ahnung, paar Jahren, so 6, 7 Jahren mir dann immer aufschreibe, dass es Jahre dazwischen dabei waren, wo ich halt wirklich minus zwei Drittel hatte. Zwei Drittel minus, also 66% Verlust. Ja. Und dann habe ich halt auch wieder Jahre, wo es über 100% nach oben geht. Ja. Das passiert halt mit gehebelten Depots. Ja. Und es hängt ja dann auch wieder davon ab, wie groß das Depot jeweils ist. Und wenn du dann, deswegen so ein Schnitt über Jahre dann auszurechnen, das hängt ja auch wieder davon ab, wie groß dann dein Depot ist, wenn du jetzt wieder Geld rausgenommen hast, weil du Eigenkapital brauchtest für eine Immobilie oder sowas, dann hast du entsprechend kleineres Depot, handelst du ja auch wieder riskanter. Also du kannst auch da keinen Durchschnittskurs der Jahre machen und das irgendwie vergleichen mit der DAX-Performance, das macht gar keinen Sinn. Aber dieses Jahr bin ich auf jeden Fall deutlich im dreistelligen Bereich unterwegs und es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Jahr dieses Jahr. Aber da habe ich ein paar Vermehrfacher mit dabei. Wir wollen ja auch gar nicht hier irgendwie einen Wettbewerb veranstalten und sagen, wir machen so tolle Performances.
Da schrieb auch jemand so, eure Tipps, die sind auch eher lau. Der Podcast hat einen guten Unterhaltungsfaktor, aber die Tipps sind aus dem Bauch raus und so weiter.
Genau, da muss man erstmal zu sagen, Tipps.
Ja,
wir
danke.
Geben keine Tipps. Das wird danke. Immer wieder in den Fragen, werden dann solche Formulierungen verwandt und das wollen wir einfach wirklich an dieser Stelle nochmal klarstellen, dass wir keine Tipps geben. Wir sagen, wir machen uns ehrlich und sagen auch, welche Aktien wir dann jeweils haben und geben ansonsten Ideen, ja, in der Eigenverantwortung jeweils, was er draus macht und wollen hier überhaupt keinen Anspruch erheben, dass wir irgendwelche, das ist unser eigenes Depot letztendlich und unsere eigene Verantwortung und wir spüren das am meisten und wir wollen gleich gar nicht irgendjemand dazu animieren, das uns nachzumachen. Ja. Ja, wenn er eine Idee aufgreift und sich dann freut über 100% bei Meyer Burger und viele haben sich auch sicherlich über Tesla gefreut und also auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, wir hatten wirklich auch hier gute Ideen teilweise, die schon sich vermehrfacht hatten in den letzten Zeiten. Das war auch ein bisschen Glück dabei, würde ich mal eher sagen. Also ich würde jetzt eher davor warnen zu sagen, das muss jetzt immer so weitergehen. Das wäre eher mein Bedenken, als zu sagen, wir hatten jetzt immer schlechte Tipps hier. Das würde ich ja auch mal von mir weisen. Und eher einfach mahnen und sagen, hallo, Vorsicht, das ist jetzt momentan, es steigen die Märkte halt und da steigen sehr, sehr viele Boote. Und das ist keine Garantie hier, dass das immer so weitergeht.
Genau. Also wer glaubt, dass der November jetzt für die anderen Monate auch irgendwie so als Vorbild dient, das würde man eher nicht sagen. Gut, dann
wobei
haben wir das
ich natürlich
auch
an Jahresendrallye glaube. Das ist noch was anderes, oh. Aber das bezieht sich jetzt auch nochmal auf die Einzelwerte, die wir hier vorstellen, wie auch immer. Und oft sagen wir auch dazu, die Aktie ist jetzt auch schon gut gelaufen. Mhm. Muss man ja auch mal sehen. Wir stellen nicht immer alles, was wir als Bulle vorstellen oder jede Firma, die wir nennen, die wir mal positiv erwähnen, weil sie ein positives Geschäftsmodell ist, gleich eine Anlageidee auch. Dann kann man auch sagen, okay, man muss auch mal abwarten, bis sie wieder ein bisschen zurückkommt oder was auch immer, wenn man diese Idee folgen möchte. Das gehört da auch nochmal dazu. Und ja, aber wir werden es weiter diskutieren und diskutieren es ja einmal von beiden Seiten. Also von daher kann man sich auch wirklich super deine eigene Meinung bilden.
Genau, deswegen sind wir ja sozusagen, der eine ist immer das Korrektiv des anderen.
Bisschen Faktenchecker und bisschen Korrektiv und ein bisschen, ja, irgendwie auch so einen spontanen Gedanken zu haben, was könnte hier möglicherweise ein Risiko sein. Und es ist ja nicht so, dass der eine nur Bulle ist und der andere nur Bär, sondern wir haben ja immer so, wechseln ja auch ein bisschen die Rollen.
Gut, jetzt haben wir noch Sebastian. Sebastian hat an der Wirecard-Aktie uns gefragt, ob es denn überhaupt sinnvoll sei, solche Stops zu setzen, ob die denn überhaupt danach auslösen würden, wenn es denn lotrecht nach unten ginge. Und da muss man ganz einfach sagen, nehmen wir an, man hat die Wirecard, steht bei 100 und man sagt, ich will einen Stopp bei 95 und dann geht die Aktie aber, fällt sie unter 95 und der erste Kurs unter 95 ist aber 40, dann wird sie zu 40 verkauft. So einfach ist es. Es ist nicht so, dass man dann sagt, oh, sie ist bei 95 vorbeigerauscht und dann kann man mal schnell noch so zugreifen. Das ist nicht der Fall. Also der erste Kurs, nachdem das Limit gerissen ist, das ist der, zu dem dann das Ganze ausgelöst wird. Nach oben wie auch nach unten. Also insofern, ja.
Insofern ist jetzt Wirecard aber ein schlechtes Beispiel, weil da gab es hier tausende Chancen zu verkaufen.
So ist es.
Ja.
Also noch höher, auf jeden Fall höher als
während die andere dann immer reingerannt sind und gemeint haben, das wäre jetzt eine super Kaufchance, weil gerade Wirecard Zweifel an der Bilanz veröffentlicht hat. Mhm. Endlich kriegt man die Wirecard-Aktie günstig zu 40 Euro oder sowas, ja. Kenne ich auch Leute.
Das ging sogar noch mal auf 65 hoch. Aber das Doofe ist halt, man hätte halt, wenn man diesen Stopp gehabt hätte, hätte man sie halt zu 40 verkauft und nicht nochmal die Gegenbewegung bis 65 mitgemacht.
Aber es kann einfach in Extremszenarien passieren, dass einfach so ein Ding ins Bodenlose fällt. Mhm. Gerade auch zum Beispiel, wenn irgendwo über Nacht eine schlimme Nachricht kommt, ja. Und am nächsten Tag dann wieder gehandelt wird und dann eben zu deutlich niedrigeren Kursen, dann hat man dann nicht die Chance, man darf sie nicht der Illusion hingeben, dass der Stoppkurs seinen maximalen Verlust definiert. Ja?
Sehr
und
schön
ich kann
formuliert.
Dann nochmal eigene, meine schmerzvollste, soll ich hier
Schweizer
mal kurz?
Schweizer Franken,
ja, das
bitte
war
einmal
meine
Schweizer
schmerzvolle
Franken.
Erfahrung. Ja. Ja? Und da habe ich so viel Geld verloren wie noch nie bei einem einzelnen Trade. Das war richtig viel. Das war richtig schmerzhaft. Das hat mir auch die Jahresperformance versaut, ja. Mit CFDs noch dazu.
War das
also
die
gehebelt,
zwei Drittel? Das
ja?
zwei Drittel Minus, ja.
Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, das war's. Ja, muss es gewesen sein. da gab es einen Mindestkurs der Schweizer Nationalbank vom Euro zum Schweizer Franken. Bei 1,20 war der festgebuttert, also Euro in Schweizer Franken. Und da hieß es, darunter, also darüber lassen wir den Franken nicht steigen, sprich darunter darf der Euro nicht fallen, damit wir weiter wettbewerbsfähig sind. So, das, und da hat die SNB gesagt, das ist unser garantierter Mindestkurs, den garantieren wir. Und da haben nicht nur ich sind auf diese schlaue Idee gekommen, ja, kann ich ja eigentlich gar nicht verlieren bei diesem Trade, weil nach unten ist er abgesichert durch die SNB und man glaubt doch einer Notenbank, ne? Also da hatte ich noch Vertrauen in Notenbanken, ja. Und zumindest in die Schweizer Notenbank, ja. Ist ja nicht so eine, ja, was auch immer. Und da plötzlich haben die im Jahr 2015
im Januar. Es war kurz Januar, vor Davos, ja, macht ja, es rappeln.
Wow. Und dann haben die einfach mitten am helllichten Tage, es geschah am helllichten
9 Uhr,
Tag,
9 Uhr 7 oder
haben sie diesen Mindestkurs haben gesagt, ja, wir können ihn nicht mehr halten, weil so viele der große Spekulanten dagegen spendieren und da konnte die nicht mehr noch mehr Geld reinbuttern. Ja. Und
wollten sie nicht, es ging um den Willen. So. Das ging, ja,
genau.
Weil die hatten dann halt den ganzen Laden voller Euro-Anleihen, weil sie mussten halt immer Euro kaufen, um den Euro halt gegen
und
den
Schweizer Franken hochzuhalten. Und dann fiel dieser Schweizer Franken wirklich absolut wie ein Stein ins Bodenlose und dann ging es ja auch noch darum, welchen Trader hat man und so weiter, wer stellt da wo welche Kurse und gerade bei CFD-Tradern und so weiter gab es dann auch viele juristische Nachspiele und dergleichen und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, ich habe am Ende dann irgendwie, mein erster Kurs, zu dem er ausgeführt wurde, war glaube ich bei 93 Cent oder sowas, also über 20% verloren, dann wurde es nochmal nachkorrigiert. Und
das Tief war bei 85 Cent, sehe ich hier gerade. Ich habe mir gerade mal den Kurs hier aufgerufen.
Ja, und manche haben dann bei 85 Cent dann verkauft und so weiter.
Wahnsinn.
Und da gab es dann viele juristische Nacharbeiten und so weiter. Das war wirklich ein Desaster. Und deswegen sollte man immer beachten, dass, und sowas kann einem mit einer Einzelaktie eben auch passieren. Mhm. Ja, wenn du irgendwie über Nacht eine Aktie hältst und am nächsten Tag, keine Ahnung, der über Nacht irgendwie Gewinnwarnungen oder andere schreckliche Nachrichten gebracht oder gesagt, dass wir jetzt eigentlich kurz vor der Pleite stehen, was auch immer, irgendwas Überraschendes. Mhm. Ja.
Das ist der Nachteil von so einem Stopp.
Und, dann wird man und die Aktie verliert 50% meinetwegen über Nacht, kann ja durchaus passieren, bei Nikola oder Konsorten.
Wir haben ja letztens sogar bei Beyond Meat, als die Quartalszahlen waren, da war es nicht 50, da war es 40%.
Nachbörslich haben sie da 40% verloren,
40%
aber nicht
verloren.
Im regulären Handel dann nicht wenigstens.
Aber gut, du bist morgens aber aufgewacht, hast das Ding möglicherweise verkauft und dann zog sie direkt wieder hoch und man hat
aber kann jederzeit passieren.
Das ist der Nachteil von Stopps.
Ja. Das ist wirklich, und es gibt keine Garantie. Ja, muss man einfach sagen. Und da kann man wirklich, und dann, wenn das noch mit gehebelten Positionen passiert, dann boah, ist man echt. Deswegen auch hier Positionsbegrenzung gehört eben auch zum Risikomanagement, musste ich auch mal leidvoll lernen.
Gut, kommen wir zu Frage 2 von Sebastian. Er sucht mit der Familie ein Eigenheim und der Wunsch könnte schon bald in Erfüllung gehen im nächsten Jahr. Und dann sagt er, naja, jetzt sind die Tipps so, dass man eigentlich möglichst das ganze Geld dann in diese Immobilienfinanzierung packen sollte, möglichst wenig neue Schulden aufnehmen soll. Und dann hat er sich mal ausgerechnet, okay, wenn ich dann die Schulden abgezogen habe, bis 60 habe ich sie zurückgezahlt, Mitte 60, und dann könnte er am Aktienmarkt anlegen, ob das denn klug so wäre. So, das war die Frage. Und ich hätte ja eine Idee, also meine Idee wäre ja, wenn man sich heute für 20 Jahre einen Immobilienkredit holt, ist der ungefähr 1-1,5% hoch, also je nachdem, welches Risiko man hat. Und wenn man Aktien konservativ sieht, kriegt man 5,5% dafür im Jahr. Und das ist wirklich konservativ nach Steuern. Es gibt auch viel bessere Jahre. Aber 5,5% kann man sagen, das ist wirklich eine konservative Aktienannahme nach wirklich Steuern. Und wenn man sieht, das eine kostet einen 1-1,5, das andere bringt einem 5,5, dann kann es nicht sinnvoll sein, wenn man möglichst sich überhaupt nicht verschuldet und auch Aktien links liegen lässt, sondern kann man sogar machen, dass man vielleicht ein bisschen sich höher verschuldet und vielleicht die Tilgungsrate nicht ganz so hoch ansetzt und lieber ein paar Aktien noch nebenbei macht. Aber das ist auch immer eine Mentalitätsfrage. Wie fühlt man sich mit Schulden? Ich fand ganz am Anfang, wenn man dann so einen Kontoauszug hat, dann steht da minus irgendwie 100.000 oder 300.000, was bei uns stand, ich weiß es nicht mehr, dann zuckt man so kurz zusammen und irgendwann sagt man, keine Angst vor Schulden. Und dann kann man dann auch wieder das Ganze entspannter sehen. Aber das ist halt wirklich auch eine Mentalitätsfrage. Also ich würde nie nur auf Immobilie setzen und überhaupt nicht mehr nebenbei was anderes sparen, sondern ich würde so machen, dass ich auch noch nebenbei was sparen kann. Was würdest du sagen?
Aber man sollte trotzdem natürlich auch weiter seine Immobilie tilgen.
Und ja, auf jeden Fall.
Wenn man das über 20 Jahre macht, dann ist man ja, kann man ja es schaffen, dass man die fast wirklich tilgt in diesem Zeitraum und vielleicht trotzdem noch ein bisschen Geld in den Aktien legen kann. Was ich ja gemacht habe, um wieder aus den Defner und seine risikoaffine Freude, bei meiner ersten Immobilie, da habe ich ja gesagt, warum soll ich denn da Schulden abbezahlen? Hallo, ich spare alles in Aktien an. So, habe in eine Lebensversicherung, das war eine gute Sache, weil da
damals gab es noch Zinsen.
Damals gab es noch Zinsen, ja, sehr die schön. Waren da zwar auch nicht so hoch wie die Kreditzinsen damals, aber es hat sich dann jetzt im Laufe der Jahre dann angeglichen, beziehungsweise kriege ich jetzt wesentlich mehr Zinsen von der Lebensversicherung, ja, okay, als ich heute nach diversen Kreditumschuldungen beziehungsweise halt an neuen Kreditverlängerungen, na, mit günstigeren Zinssätzen bekommen habe. Und dann habe ich gesagt, aber den anderen Kredit spare ich dann in einen Aktienfonds an, und das ging halt die ersten Jahre dann auch ziemlich daneben. Ja, das, so. Und dann ist mein Tilgungspolster total zusammengeschrumpft und ja, die Schulden
sind leider nicht geschrumpft. Das ist der Nachteil,
und,
genau. Das ist
ja, und dann hast du natürlich auch, aber das hat sich dann im Laufe der Jahre in der Tat, wenn man es auch längerfristig, aber da muss man halt dann auch dann starke Nerven haben.
Mentalitätsfrage.
Ja. Und Defner ist ja, neigt ja manchmal zu etwas zu großem Risiko. Aber ich glaube, ich habe aus all diesen Erfahrungen gelernt, ja, und bringe ja jetzt immer eher so ein paar Zockergewinne dann ins Trockene.
Ins Trockene.
Ins Trockene. Die Schäfchen. Also man kann einfach, man muss wirklich, ich meine, ich erzähle das jetzt einfach immer nur hier, weil es ist, Börse ist ein lebenslanges Lernen, ja. Und wer immer, jetzt apropos, das ist jetzt vielleicht die Stelle, wer immer irgendwie suggeriert oder verspricht, hallo, bei mir brauchst du nur ein Seminar belegen oder dieses eine Buch lesen und dann weißt du, wie du Gewinne machst, ja, und dann machst du 20% Gewinne. Das ist einfach nicht so. So ist nicht das Börsenleben. Und das habe ich ja neulich, habe ich ja dieses Buch vorgestellt, Geld richtig.
Vor zwei Wochen.
Ja. Von Philipp J. Müller.
Das war dein
Bär. Das war mein erster Verriss. Ich habe dieses Buch wirklich verrissen, ja, muss man so sagen. Und dann hat mich letzte Woche der Herr Müller angerufen und war natürlich nicht amused. Ja. Also er meinte, er ist doch sehr persönlich, er war sehr persönlich getroffen, dass ich das so wirklich verrissen habe, ja, und kein gutes Haar dran gelassen habe an seinem Buch. Und
der meinte, er hat sich so viel. Da waren die Leute auch nicht immer begeistert.
Ja, genau.
Das ist halt so.
Ja, so ist es, ja. Und besonders hat ihm halt nicht gefallen, dass ich eine Amazon-Rezension dann auch noch vorgetragen habe, die auch nochmal ein Totalverriss war, zumal von einem anonymen Kunden, der da geschrieben hatte, und dann auch seine Seminare, die er anbietet, sehr schlecht beleumdet hat. Und ich habe in dem Zusammenhang dann von Bauernfängerei gesprochen, und dann meinte der Möller, ja, das ist, wäre, also sein Bildungsinstitut sei staatlich geprüftes Unternehmen und er würde da eine seriöse einjährige Berufsausbildung zum Trader anbieten und das wäre staatlich geprüft und alles, und kann ich jetzt an dieser Stelle auch nicht überprüfen. Genau. Ich sag's jetzt einfach nur mal so, und er sagt, er will auch nicht den Leuten einfach nur, wenn ich das jetzt so verstanden hätte in dem Buch, ist überhaupt nicht so gemeint, hier ist es so ein schnell Reichmachbuch, sondern er will einfach finanzielle Intelligenz vermitteln und auch, dass das mit moralischem und Handeln und ethisch richtig dann auch gepaart sein sollte. All die Sachen habe ich natürlich nicht erwähnt, die stehen auch schon auch drin. Ich hatte aber auch gesagt, dieses Buch hat auch gute Seiten und das Mindset und so weiter, das ist durchaus nicht so schlecht. Für mich gab es da allerdings wenig Neues draus zu erkennen. So, und dann habe ich ihn gefragt, weil der Amazon-Rezensent hat ja behauptet, ja, diese sündhaft teuren Seminare, er würde also sein Geld ja bestimmt nur mit diesen Seminaren verdienen und nicht an der Börse, weil seine Börsenstrategie, die er da verkauft, die würde ja gar nicht aufgehen. Und er hat gesagt, er ist schon an der Börse, hat mit 16 an der Börse angefangen, ist da auch schon Millionär geworden, hat dann auch Unternehmen gegründet, verkauft und hat da schon sein Vermögen verdient und hat dann erst mit den Seminaren angefangen.
Womit verdient
aber
er jetzt
er
mehr?
Verdient, das hat er mir nicht gesagt, aber ich glaube, aber trotzdem, er hat mir bestätigt, dass dieses Seminar, die einjährige Ausbildung, die sie da anbieten, 3.000 Euro kostet. Das sind zwei Seminartage und 120 Webinarstunden. Also das ist schon auch ein stolzer Preis, auch wenn, wie er sagte, man dann da sozusagen lebenslangen Zugang zu seinem Content hat. Also Ich würde das Buch nach wie vor nicht empfehlen. Bin auch immer noch der Meinung, dass es schon Werbebuch
aber du kannst halt nicht
für die
sagen,
Akademie
wie die Seminare
ist.
Sind. Da kannst du,
was?
Du kannst halt nicht sagen, wie die Seminare sind. Vielleicht sind die gut, vielleicht sind die wunderbar, wir wissen es nicht.
Man muss auch sagen, es gibt auch viele positive Rezensionen bei Amazon. Da gibt es ja auch immer viele Fans. Und ja, und da gibt es bestimmt Leute, die da was mitnehmen. Und ich fand das Buch, ich finde, es gibt einfach bessere Bücher. Und aber ich glaube, dass der Philipp Müller durchaus zumindest kein Scharlatan ist, sondern der nimmt seine Sache schon ernst. Hatte ich jetzt das Gefühl in diesem Telefonat, auch das ist jetzt...
Okay, du nimmst den Bauernfänger zurück.
So, ich nehme den Bauernfänger zurück.
Da ist es wunderbar, dann haben wir das auch gemacht, das finde ich, so muss
man
sagen.
Kann man auch mal sagen, ja. Und
man sagt, da habe ich vielleicht den Ton.
Und wer immer auch eine Mission hat, finde ich, finanzielle Bildung und das Volk zu bringen, ja, der sollte natürlich auch irgendwie unseren Segen haben. Zumindest.
So ist es. Und wenn es weniger als 3.000 Euro sind, wie bei uns im Podcast, darf
bei
auch weiter gerne zuhören.
So, ja, genau.
Dann haben wir das auch geklärt. Kommen wir noch eine Frage von Thorsten aus Schwalbach. Und der hat eine Frage gestellt, die wirklich schwierig zu beantworten ist. Aber wir können sie, glaube ich, beantworten. Es geht um 300.000 Euro, die er als 60-Jähriger hat und jetzt will er sie anlegen. So. Ist relativ einfach. Wenn man 60 ist und er sagt, er würde auch immer joggen mit unserem Podcast und dann sage ich, wenn der Mensch, wenn Thorsten joggt und unseren Podcast dabei hört und dieses Mal muss er besonders lang joggen, dann ist er ja auch ein gesunder Mensch. Dann wird er mindestens noch 25 Jahre, wenn nicht gar 30 Jahre oder sogar 35 oder 40 Jahre leben. Und das heißt ja nicht, und das ist immer dieser Denkfehler, den viele Menschen haben, wenn sie in Rente gehen, dass sie dann sofort das ganze Geld auf einen Schlag brauchen. Das tun sie aber nicht. Sie leben noch weiter und wenn Thorsten jetzt noch 100 wird, hat er 40 Jahre und auf 40 Jahre Sicht kann man Geld an der Börse anlegen. Und damit würde ich sagen, kann man auch diese 300.000, ich würde sie jetzt nicht alle in Tesla anlegen oder in wilde Spekulationen. Man wird vielleicht, wenn man ein älterer Mensch ist, eine höhere stabile Quote reinmachen, wird vielleicht die Aktienauswahl ein bisschen defensiver treffen, wird noch mehr diversifizieren zu versuchen. Aber es heißt nicht nur, weil man 60 ist und weil man vielleicht das aktive Berufsleben jetzt kurz vorm Ende steht, dass man dann nicht mehr an der Börse sein kann. Also das ist, deswegen finde ich, selbst dann, wir haben es mal ausgerechnet, könnte man noch eine Aktienquote von 100% haben. Wird man wahrscheinlich nicht 100% machen, wird vielleicht sagen, nehme ich einen sicheren Teil noch 20% daraus oder selbst eine 80% Aktienquote. Und wenn man nur lang genug wartet und nur das Geld wirklich anlegt, was man nicht in den nächsten 5 Jahren braucht, also wenn ich jetzt weiß, ich muss in den nächsten 5 Jahren eine bestimmte Summe haben, dann kann ich die nicht anlegen, das ist klar. Aber trotzdem, wenn ich 60 bin, kann ich halt auch noch an der Börse was anlegen.
Und er hat ja auch gefragt, was wir denn damit tun, Immobilien, ETFs, Fragezeichen. Also ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, ich kaufe mir jetzt für die 300.000 eine Wohnung, weil man hat wirklich mit gerade kleineren Wohnungen auch wirklich viel Ärger und viel Management und man buttert wirklich die ersten Jahre, zahlt man einfach da auch drauf, bis da irgendwann mal und dann kommt irgendwie so ein Mietendeckel in Berlin, ja. Und wie gesagt, kein Mietendeckel, eine Mietabsenkung und du bist wirklich komplett gearscht. Ich habe ja neulich dieses Beispiel erzählt aus dem Inforadio, wo eine dann ihr ganzes Gespartes da reingesteckt hat und dann Renovierungskosten in der Altbauwohnung und dann muss man die Instandhaltungskosten rechnen, die man zurücklegen muss oder die anfallen sowieso. Man hat Kosten für die Hausverwaltung, was da alles immer nochmal abgezogen wird, bis dann wirklich dann eine Nettorendite unten rausbleibt, die dann irgendwo bei mickrigen, wenn man Glück hat, irgendwas bei 1% noch ist überhaupt, ja. Und dafür den ganzen Ärger und das Risiko, da würde ich wirklich also in ETFs gehen und wie gesagt, wenn man dann gibt es auch Immobilien-REITs oder eben notfalls auch Immobilienaktien, wie beim letzten Mal Deutsche Wohnen besprochen, kann man sich ja nochmal anhören, aber nicht in der Einzelwohnung. Also das kann man eher, wenn man noch längeren Horizont hat dann und sagt, dann will ich auch vielleicht selber mal
diversifiziert. Wenn ich eine Wohnung nehme, dann habe ich ja überhaupt nichts diversifiziert. Das ist und auch offene Immobilienfonds, das könnte man ja auch überlegen. Man kann ja überlegen, vielleicht eine kleine Quote, aber die sind so mit Geld überschüttet und so viele Leute versuchen mit offenen Immobilienfonds noch Geld zu machen und man weiß nicht genau, sind da eigentlich nur Wohnimmobilien drin, sind da Gewerbeimmobilien drin und wenn dann Gewerbeimmobilien drin ganz sind schwierig. Und gerade in der jetzigen Lage,
da finde ich einfach schwierig. Wirklich immer noch die Immobilienaktien fast am transparentesten. Ja. Ja? Und da muss man das Börsenrisiko ein bisschen mit aushalten, die Schwankung, aber dann hat man eine Dividendenrendite, die eigentlich relativ zuverlässig ist.
So ist
und, dann hat man kassiert man da vielleicht 2-3% Dividende und ganz bequem zahlt 25% Abgeltungssteuer und gut ist.
So ist es. Und seit 1972, da gibt es eine Statistik, seit 1972 gab es in 14 Jahren, wenn man 14 Jahre beim MSCI Welt investiert war, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt eingestiegen war, hat man nie ein Minus gemacht. Also 14 Jahre brauchte man maximal, um das auszusetzen. Und ich meine, wenn er jetzt jetzt zum wirklich ungünstigsten Zeitpunkt einstiege nach 14 Jahren. Ich meine, es kann natürlich sein, dass jetzt mal eine ganz andere Phase kommt, er muss 20 Jahre warten, aber auch das könnte er wahrscheinlich noch aushalten. Und seine, bei einer Haltezeit von 10 Jahren war er 91% der Perioden positiv und bei einer Haltezeit von 5 Jahren immerhin 78% der Fälle hat man da noch was Positives.
Kommt jetzt noch eine Frage zu ETF-Portfolios, wie man so einen größeren Betrag, kam glaube ich nochmal, wie man das strukturiert oder soll man es an dieser Stelle gleich machen? Weil, also entweder,
wir hätten noch den Bausparvertrag hier, genau, die Frage zum Bausparvertrag mit 1%, die man da als Zins bekommt, ja, und ob er den Bausparvertrag jetzt auflösen soll und das Geld in den Aktienmarkt stecken soll, aber es stand dann auch gleichzeitig drin, dass noch eine Wohnung gekauft werden soll. Also man muss sagen, wenn man Geld zu einem festen Zeitpunkt glaubt zu brauchen und der Zeitpunkt ist in 2 Jahren oder 3 Jahren, dann kann man an der Börse es nicht anlegen. So, das muss man einfach wirklich ganz klar so sagen. Wenn man jetzt nicht weiß, wann man eine Wohnung kauft, dann sollte man auf jeden Fall so viel Geld sicher für den möglichen Wohnungskauf zurücklegen, dass man A, die Wohnnebenkosten zahlen kann, Kaufnebenkosten sind das ja, und dazu noch Eigenkapital genügend mitbringt, damit man auch wirklich das kaufen kann. Das sind 20% Eigenkapital, sollte man eigentlich mitbringen, plus die Kaufnebenkosten, und das ist schon mal ein Batzen. Und den sollte man auf jeden Fall, wenn man plant, Immobilien in den nächsten 2, 3, wann auch immer Jahren zu kaufen, sollte man das sicher haben. So.
Aber ich finde, man kann sich trotzdem erkundigen und vielleicht auch eine 100% oder mehr Finanzierung machen, wenn man ein günstiges Objekt hat, von dem man, wie gesagt, das bin ja ich, dann wieder eher der 100% Finanzierer.
Aber man kriegt die besseren Konditionen mit
Abstrich. Das stimmt.
Ist sicher.
Kriegt man und besser.
Viel besser.
Aber wenn man die Alternative hat, weil du ja mal sagst, junge Menschen können sich keine Immobilie mehr leisten und so weiter.
Bevor man es sich nicht leisten kann, klar.
Die Zinsen insgesamt sind so niedrig und dann, wenn man vielleicht nicht die Idealkondition von 0,67% hat auf 10 Jahre, sondern über 1% bezahlt, dann ist das immer noch historisch so günstig. Ja? Wenn man jetzt, selbst wenn man 1,5% bezahlt, meine ersten Immobilien waren weit über 5% Zinsen, die ich bezahlt habe. Meine Eltern haben damals, als sie gebaut haben, glaube ich, fast 8-9% in den 80ern Zinsen bezahlt und so weiter. Das ist immer noch, also da hätten man sich viele Generationen nach solchen Zinssätzen selbst bei einer 100% Finanzierung die Finger abgeschleckt. Und wenn man, dann kommt es eben auf die Immobilie drauf an, dann muss man eine gute Immobilie haben, vielleicht sogar zum Eigennutz, und dann hat man auch eine Berechenbarkeit und hat auch einen Schutz vor Kündigungen durch Eigenbedarf oder was auch immer. Also das ist schon immer auch eine Überlegung wert, aber die Regel ist natürlich, was Holger gesagt hat, vollkommen richtig, und ich bin immer eher ein Fan davon, dass man sich dann Immobilien wirklich dann eher zum potenziellen Eigennutz kauft, ja, die man vielleicht mal einziehen will, wenn es nur eine Seniorenwohnung ist, oder die man vorher schon nutzt, aber dass man das immer, weil dann hat man wirklich im Alter dann auch die Rendite steuerfrei. Das ist eben auch noch, die ersparte Miete ist ja dann seine Rendite und die ist steuerfrei. Wenn man vermietet, muss man das Ganze ja nochmal versteuern auch noch, und da bleibt noch weniger übrig. Also das ist immer auch noch ein Aspekt.
So, jetzt haben wir 1:15. Ups. Und die Frage wäre jetzt, wir haben noch relativ viele Fragen, wir haben noch nicht alle Türchen offen, ob wir vielleicht...
Ein Schnelldurchlauf?
Nee. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Also, was wir hier noch, wenn ich hier noch meine Schnelldurchlauf mache, haben wir noch so viele ETF-Fragen und so weiter. Das kriegen wir nicht heute gelöst. Vielleicht machen wir noch.
Machen wir noch einen zweiten Teil.
Ich weiß nicht, vielleicht können wir einen zweiten Teil.
Wir machen nächste Woche einen zweiten Teil dann. Also wir haben das jetzt vorher nicht besprochen hier.
Deswegen, das wäre die Idee.
Ja,
oder
gut, dann machen wir nächste Woche einen zweiten Teil mit einem kurzen aktuellen. Wir haben ja eigentlich alle großen Streitthemen des Jahres schon diskutiert. Ich würde sagen, wir kriegen auch von unserem Aufnahmeleiter hier Zustimmung. Ja. Machen nächste Woche, wir können kurz ja vorher ein aktuelles Roundup machen, dass wir das
unbedingt
aktuelle Geschehen nicht ganz aus den Augen verlieren.
Die Aktualität aus den Augen verlieren.
Das ist eine gute Idee. Aber das sind wirklich wichtige Fragen, die hier gestellt werden. Die kommen immer wieder und wir können auch die Leute nicht einzeln beantworten. Deswegen machen wir noch nächste Woche.
Aber ich finde, nach 1:15, ich sehe die ganzen Menschen vor mir, die geschrieben haben, ich renne, während ich euch höre. Ja, und jetzt sehe ich schon.
Wir konnten den Adventskalender, ist auch nicht gesund, so einen Adventskalender auf einmal zu verzehren.
Meinst du?
Ja, macht man ja gerne, ne? Aber da kriegt man irgendwann Bauchweh und dann sagt man, jetzt machen wir eine Pause und machen wir nächste Woche weiter. Ja?
Genau, und Verena hat nämlich extra geschrieben, als ich sagte, es wird nicht unter einer Stunde hier abgehen, das schrieb sie, oh weh, und schrieb dann noch, nicht, dass ihr glaubt, dass ich nicht einen langen Podcast habe, aber so lange kann ich nicht joggen, ja, noch nicht.
Genau. Und insofern 1:15 Das ist eine wunderbare, gute Idee. Und dann haben wir nächste Woche auch noch viel Stoff und versprechen auch, dass wir das aktuelle Geschehen dann mit einbauen.
Unbedingt. Und wir haben noch Fragen zu MLP-Beratern, zu einzelnen Aktien. Es gab nämlich auch noch auch die Frage, Frage, ob man jetzt Sino, Flatex oder Wall Street Online oder, also müssen wir hier mal ein bisschen noch...
Ja, zu Sparplänen haben wir natürlich auch und überhaupt, wie soll man ein ETF-Depot aufbauen?
Das ist und eine die ganz, Frage, ganz wichtige... die ich spannend fand, und die würde, da freue ich mich schon besonders drauf, könnte es einen Zustand geben, wo Kollege Defner beim Bitcoin umdenkt? Weil alle klugen Menschen, schrieb hier jemand, würden, wenn sie einen Fehler eingestehen würden, umdenken. Ja. Oder gibt's da nie den Zustand? Weil jetzt hat nämlich selbst der Historiker Neil Ferguson hat jetzt geschrieben. Neil Ferguson ist schon kennt sich aus, der hat die Geschichte des Geldes aufgeschrieben und kennt sich ein bisschen aus. Und
Depot
der hat geschrieben,
würde mich auch mal interessieren.
Okay. Gut. Aber er schrieb auf jeden Fall, er schrieb, Bitcoin wäre der große Profiteur von der Covid-Krise und alle Leute, die reich werden, würden ihren Reichtum jetzt in Bitcoin stecken. Und dann schrieben viele drunter, auch wenn man nicht reich ist, würde man das machen. Also auf jeden Fall gibt es immer mehr Leute, die jetzt glauben, dass Bitcoin eine Anlagewährung ist. Ich meine, es schwankt auch. Du hast ja letztes Mal zum Black Friday ging es mal 20% runter.
Donnerstag, ja 20%. 3.000 Euro, Dollar innerhalb von 24 Stunden.
Passiert schon mal.
Das ist Geldwertstabilität bei unserer neuen Währung.
Ich werde
schon
am
nächsten Tag dann einfach mal 3.000 Dollar weniger in der Tasche. Egal. Also ich habe ein stabiles Geld, ja. Und glaube, das Stichwort ist gefallen, ja. Davon lebt der Bitcoin, ja.
Okay.
Also,
gut.
Ja. Okay, ich verrate die Antwort dann beim nächsten Mal. In welchem Szenario?
Ich hätte schon eine Idee, was du uns sagen wirst, wenn er nicht mehr Tagesschwankungen von 20% hat. Aber
ich würde sagen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, eine Entführung plane oder sowas irgendwie.
Die Nummer wieder. Es ist nur für
Verbrecher. In Venezuela
mit einer
Million Inflation, ja. Da
okay, du bist in der Diskussion im Jahr 2005 stecken geblieben, als es noch diese komische Plattform gab, wo man Waffen kaufen konnte. Wie hieß die? Ich weiß es nicht mehr.
Im Darknet. Aber heute gibt es das alles bei Telegram. Ja.
Kann ich das bestellen?
Ja, unser Darknet für Arme. Ja.
Okay.
So, ja. Okay. Und unsere ganzen Corona-Leugner auch unterwegs sind. Ne? Also.
Gut, haben wir da auch noch drüber geredet. Sehr gut, Herr Defner, jetzt. gut, dann würde ich sagen, wir wollen keine weiteren Fragen haben. Also wir sind mit Fragen gut ausgestattet.
Genau,
die haben wir. Also
Sie sind alle, das war Einsendeschluss für den Advent. Der Adventskalender steht, aber er ist noch nicht ganz geöffnet.
Wir müssen die Türchen noch öffnen. Genau. Ganz genau so ist es. Und man kann trotzdem uns weiterempfehlen und alle Menschen, die Fragen zu Aktien haben, denen sagen, hört das mal euch an. Und wenn das noch nicht reicht, hört ihr nächste Woche auch nochmal.
Genau.
Dann gibt es noch mehr. Und
sehr schön.
Ja.
Genau, so machen wir es. Eine sehr gute Idee von Hans Scherpitz, muss ich sagen.
Selten, dass er gute Ideen hat, oder?
Nein, aber selten, dass du von mir gelobt wirst.
Sehr gut. Wie versöhnlich die Weihnachtszeit hier anfängt.
Das ist
wunderbar.
Wir wollen ein bisschen friedlicher dieses Jahr ausklingen lassen. Ja, das gab so viel. Aber jemand hat, gut, machen wir beim nächsten Mal.
Du gabst noch einen, so als Schleifenschluss.
Nein,
haben wir
schrieb
ja am Anfang,
eine auch, dass es wie ein gutes Beispiel wäre für die Gesellschaft auch, dass man sich auch streiten kann und diskutieren kann
und
sich dann
verträgt.
Aber wieder vertragen kann und versöhnen kann. Das wäre auch für unsere Gesellschaft wichtig, wo die Gräben ja immer tiefer werden.
Das stimmt, aber als ich die letzte Diskussion gehört habe und du hast erzählt, wenn man eine Kritik äußert, man würde hetzen, dachte ich so, das ist noch nicht die Diskussionskultur, die ich hier liebe.
Das Hetze war vielleicht ein bisschen
rausgerutscht. Das Wort Hetze ist nicht so eine Diskussionskultur. Okay. Aber ansonsten, wir vertragen uns immer wieder.
Nein, aber es rutscht ja auch mal im Eifer des Gefechtes ein Wort raus. Es tut mir leid. Hetze war das nicht. Das stimmt schon.
Gut.
Okay.
Das war Kritik. Gut, das
der Kollege
auch
Paul Willmann hat auch den Podcast gehört und schrieb mir dann, der lange jetzt in den USA war und kam jetzt zurück.
Der heißt nicht mehr Willmann.
Stimmt, der heißt Paul Sonntag. Das ist immer ein Running Gag. In der Sendung habe ich es ja auch schon so.
Gut.
Ja. Paul Sonntag.
Ja. Was schrieb er denn?
Der hat auch Tesla-Aktien verkauft.
Sehr schön.
Hat jetzt ein paar Tesla-Aktien verkauft, hat er mir geschrieben.
Gut.
Ja.
Und was schrieb er sonst noch?
Ich hätte hyperventiliert, als ich über Sozialismus geschimpft habe. Ja.
Ja. Selbst die Amerikaner werden jetzt was gegen Ungleichheit machen, wenn du dieses neue Kabinett von Biden dir anguckst. Lauter diverse Menschen, die alle wahrscheinlich an der Ungleichheit was tun werden. Und da hat uns auch jemand geschrieben, ich sollte weiter die Stirn bieten, auch wenn du mich verhöhnen würdest als Sozialist, nur weil ich die Vermögensungleichheit hier anprangern würde. So.
Auch diese Diskussion werden wir weiterführen.
Ja, auch die werden wir weiterführen. Und gut.
Muss ja jemand auf der Welt auch noch die freie Marktwirtschaft verteidigen, die uns den Wohlstand
jetzt
gebracht
wieder
hat.
An.
Ja, okay. Ansonsten bleiben wir wie immer.
Nee, sagen wir Tschüss und Ciao.
Ach so.
Du versemmelst es wieder.
Wir sagen Tschüss und Ciao.
Tschüss und Ciao.
Das ist deine Rolle. Bleiben Bulle.
Und Bär.
Defner.
Und Scherpitz.